Dann können wir jetzt sammeln, was Sie sich überlegt haben zur Frage, was Geist ist. Sie sehen, ich habe hier ein Textdokument geöffnet. Können Sie das von dem Winkel sehen? Das ist ein bisschen schlecht einsichtig. Aber hier, so, was ist Geist? Ich tippe jetzt alles auf, was Sie mir sagen und versuche das im Anschluss in so eine Ordnung zu bringen und das dann auf einen Blog-Eintrag zu stellen. Bitte, was haben Sie sich erarbeitet? Was wollen Sie sagen? Was ist Geist? Was ist er nicht? Wie verhält er sich zu verwandten Begriffen? Ich habe schon sehr viel gehört, aber ich möchte es jetzt nicht vorwegnehmen. Ja.
Also wir haben gesagt, das passt vielleicht alles, sowas wie Vernunft, Seele, das haben wir gesagt, Intellekt.
Sie würden sagen Sammelbegriff für diese ganzen Sachen?
Ja, Oberbegriff.
Oberbegriff, ja.
Und das, also wir sind der Meinung, wir waren der Meinung, dass es kein wirkliches Synonym gibt für Geist.
Vernunft, Seele, was würden Sie sagen, gehört alles dazu zu diesem Oberbegriff Geist? Was würden Sie alles dazu
sagen? Intellekt.
Intellekt, ja. Okay, Sie würden also sagen, Geist ist so ein Oberbegriff, der ist deswegen auch sehr vage, weil so viel unter ihn fällt. Das ist so ein Sammelbegriff, ne? Da fällt alles drunter. Okay, das wäre, denke ich, ganz ähnlich wie im englischen Mind. Da würde auch so ziemlich viel drunter fallen. Ja? Würden Sie auch noch was drunter zählen zum, was im Englischen Spirit bedeutet, würden Sie das auch noch drunter zählen unter Geist?
Ich glaube, das ist die
Seele. Okay, Gut, das ist eine Möglichkeit, so Geist zu verstehen, ja.
Dadurch grenzt es das auch von Tieren ab, weil Tiere keine Vernunft, keine Intellekt
okay.
haben.
Mhm.
Genau, also Mensch als einziges Verstand.
Als eins, als Geistwesen, ja.
Geistbegabtes
Wesen. Das ist eine ganz spannende Sache, weil ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen in einem meiner Seminare vor 4 Jahren war, glaube ich, da ging es schon länger her, was ist der Mensch? Da haben wir einen Text von Max Scheler gelesen. Kennt jemand von Ihnen Max Scheler? Ja, sicherlich der eine oder die andere. Max Scheler hat eine Schrift verfasst, die heißt Die Stellung des Menschen im Kosmos. Und er sagt, dasjenige, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist der Geist und nicht die Seele. Er würde jetzt unterscheiden. Also dann würden Sie sagen, der Mensch ist geistbegabt, das Tier hat dann eine Seele, aber kein Geist. Das Tier ist lebendig, aber es ist nichts, was zu geistigen Leistungen der Lage ist. Dann würde ich jetzt zurückfragen an Sie oder auch an alle, was ist denn eine typische geistige Leistung, zu der nur der Mensch als dasjenige Lebewesen, von dem wir es jedenfalls wissen, es könnte ja noch Engel oder sonstige Wesen geben, Außerirdische, was ist denn so eine typische geistige Leistung, würden Sie sagen, was das Tier nicht kann, zum Beispiel?
Also vernünftig denken, also jetzt nicht aus irgendwelchen Instinkten heraushandeln, sondern darüber nachdenken und dann logische
Schlüsse ziehen. Nicht instinktiv,
weil ich nie behaupten würde, dass wir deswegen intelligenter sind als Tiere.
Ja, es gibt ja auch die These, dass Tiere Intelligenz haben. Also das Affen hatten ja gezeigt, Affen haben auch Begriffsvermögen. Affen können einen gewissen Zahlenraum sogar besser beherrschen als Menschen. Ich glaube so bis 20, da sind die Affen besser, besonders menschennahe Affen. Würden Sie sagen, sowas wie Reflexion oder... Haben Sie ein Beispiel, was für eine Leistung wäre es, oder auch an alle, was für eine Leistung, wenn man der Meinung ist, dass der Mensch ein geistbegabtes Wesen ist und sich davon vom Tier unterscheidet, wäre dann typisch geistig, ja. Kreatives Vermögen, ja. Ja, würden Sie es, also würden Sie sagen, ja. Genau, Sie haben einen wichtigen Punkt gebracht. Sie hatten es auch schon, die Reflexion, also Selbstbewusstsein, sich seiner selbstbewusst zu sein, das scheint auch noch ein wichtiger Aspekt des Geistes zu sein. Und Sie haben auch zu Recht jetzt auf ein Werk bei Kant hingewiesen, wo man nur eigentlich den Geist findet, nämlich in seiner Ästhetik. Da kommt der Geist nur vor, aber nicht in seiner theoretischen Philosophie im strengeren Sinne, nicht in seiner Erkenntnistheorie, nicht in seiner Metaphysik, wenn er denn eine hat, sondern Kant schiebt das Ganze ab in die letzte Kritik, die er geschrieben hat, in das allerletzte große Werk und behandelt es im Rahmen der Ästhetik. Also könnte man vielleicht auch noch hier schreiben, Selbstbewusstsein. Ja, Selbstbewusstsein. Hatten Sie sonst noch was? Soll ich noch was ergänzen? Das ist wesentlich, ja, reflektierende Urteilskraft. Genau, also was die Urteilskraft ist, müssen wir auch noch schauen. Reflektieren ist jedenfalls auf sich selbst beziehen, Reflexion, sich bespiegeln. Das scheint, glaube ich, durchaus zentral zu sein für den Geist. Haben Sie sonst noch ergänzende Punkte?
Also wir haben uns überlegt, erstmal ex negativo zu formulieren, bevor man jetzt eine Begriffsfestlegung macht. Also da haben wir angefangen, nicht materiell. Aus nicht materiell folgt nicht determiniert. Also
nicht naturkausal.
Aus nicht determiniert oder aus dem Gegensatz der Psyche wächst dann die Frage, ob individuell oder ob Geist als Idee verstanden werden muss.
Genau, oder allgemein, ne? Das ist eine gute Frage, weil da darf ich gerade ergänzen, Sie kennen alle solche Redeweisen wie der da oder die da ist geistreich, eine geistreiche Schriftstellerin, eine geistreiche Person, dann wäre das individuell. Oder Sie kennen diese Wendung, der Geist des Christentums, der Geist des Islams, der Geist des Judentums, der Geist der Bayern, der bayerische Geist, sowas. Ne? Und das ist dann nicht mehr individuell, das ist dann irgendwie so ein Kollektiv, ne? Bestimmte Bevölkerungsgruppen, der Geist des 19. Jahrhunderts, das sind Epochen, die ganz generell, denen so ein Charakterzug zugeschrieben wird. Also man könnte auch noch schreiben Charakter, ne? Charakter, das wäre individuell und allgemein zugleich. Also Sie sehen, Geistigkeit kann sowohl sehr, sehr individuell zugeschrieben werden, als auch sehr, sehr allgemein im zeitlichen Sinne. Es können hunderttausende Jahre, vielleicht so viel nicht, aber vielleicht so tausend Jahre der Geist der Steinzeit, ob die überhaupt einen Geist hatte, wissen wir nicht, aber sagen wir, der Geist der Ägypter oder so, ne? Der Geist der Römer, das sind tausend Jahre, ne? So 500 vor bis 500 nach. Der Geist der Griechen vielleicht noch eher. Ne? Das ist sehr, sehr allgemein. Und dann haben wir das Individuum. Das hatten Sie sich gemeldet.
Dann sind wir direkt im kollektiven Gedächtnis.
Genau, Aßmann. Ne? Das ist Aßmann, Jan Aßmann, Aleida Aßmann, kollektives Gedächtnis.
Das, ja.
Ja, genau, also Manifestation oder Objektivation. Ja, also es muss nach außen treten, wie Sie richtig sagen, der Sprache. Viele sagen typischerweise, in der Sprache zeigt sich Geist, im Handeln, im sinnvollen Handeln. Manche sagen aber auch, Geist zeigt sich in Geschichte. Damit wir überhaupt von Geschichte sprechen können, müssen wir Geist voraussetzen. Sonst wären es bloß Ereignisse, die aufeinander folgen. Ist A, dann B, dann C, dann D und so weiter und so fort. Aber die Zusammenhänge von A und C und D, die sind nicht bestimmt. Geistiges wird zeitliche Abfolgen so in eine Beziehung setzen, dass das eine der Grund vom anderen ist. Also jetzt nicht praktisch nur die Ursache, also kausale Ursache, irgendwie ein Blitz schlägt ein und das ist die Ursache des Brandes, des Baumes, das ist die Wirkung. Da würden wir sagen, das ist nicht Geschichte, das ist bloße Ereignisabfolge. Geschichte würden wir sagen, da würden wir immer bestimmte Konjunktionen verwenden, die nicht nur im strikt naturwissenschaftlichen Sinne kausal wären. Wir würden sagen, das war ein Grund, das war ein Grund, ein Motiv. Wir würden von Motiven sprechen. Der Blitz hatte kein Motiv. Menschen haben Motive, Menschen haben Absicht. Denn Menschen haben Ziele, die in die Zukunft weisen. Menschen haben Interessen. Also wenn wir von solchen Dingen sprechen, dass Handlungen aufgrund von Interessen zustande kommen, die auch längerfristig sich ausdehnen, dann haben wir so einen Anhaltspunkt von Geschichte zu sprechen. Vieles andere kommt noch dazu, Intersubjektivität und, wie Sie sagten, hier Thema Objektivation, Manifestation, das hier, Vielleicht sagt Ihnen Hegels Begriff des objektiven Geistes was. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Objektiver Geist. Das ist gerade der Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Objektiver Geist ist für Hegel das in besonders deutlicher Weise in Erscheinung treten des Geistes. Das heißt zum Beispiel, Staaten oder Institutionen wie die Universitäten sind für ihn Manifestationen, Formen des objektiven Geistes. Da geht es nicht mehr nur um Subjekte, die für sich allein existieren, sondern es geht um Verträge, es geht um Gemeinschaften, die ihr Zusammenleben regeln und institutionalisieren. Das ist für Hegel eine Form von Geist. Hegel würde sagen, dass wir gerade hier sind, in diesen Räumlichkeiten der Universität, das ist ein typisch geistiges Phänomen. Wir sind mitten im Geist drin. Ja, ich habe das in meinem Einführungsvortrag damals so formuliert, über den Geist zu sprechen, ist schon geistig. Ne? Also den Begriff des Geistes zu verwenden, zeigt schon, dass da Geist am Werke ist. Sich über so einen Begriff überhaupt Gedanken zu machen, zeigt, dass da Geist irgendwie schon wirkt. Die Frage ist natürlich, die können wir Menschen überhaupt geistlos sein? Sind wir nicht auch dann, wenn wir nicht geistreich sind, gerade dann auch geistreich? Also können wir aus dem Geist überhaupt rausfallen, könnte man sich fragen. Ja, gibt es ein Jenseits des Geistes für uns? Man könnte sich fragen, wenn wir böse handeln, dann sind wir nicht mehr im Geist, aber es gibt auch einen Geist im Bösen. Ich kann natürlich auch im Unmoralischen Motive haben, eine Geschichte entwickeln, und jetzt kommt ein neuer Begriff, den Sie noch nicht genannt hatten, der mit meiner Freiheit zusammenhängt. Also ich denke, Freiheit ist auch noch ganz wichtig. Handeln wurde jetzt genannt, den möchte ich noch ergänzen. Also Geist und Freiheit, zumindest für Schelling, den wir dann lesen werden, ist das ganz ein ganz wichtiges Verhältnis. Schelling würde vielleicht sagen, Geist ist Freiheit und Freiheit ist Geist. Also er würde sie ganz, ganz eng zusammenbringen. Freiheit, also da steckt natürlich dann auch wieder hier Reflexion mit drin. Ne? Also Reflexion und Freiheit, Willensfreiheit, seinen Willen selbst bilden, auf seinen Willen reflektieren zu können, das scheint was Geistiges zu sein. Sie kennen vielleicht von Harry Frankfurt diesen Aufsatz, der Begriff der Person und das Konzept, nee, Willensfreiheit und das Konzept der Person von Harry Frankfurt. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, das ist ein Philosoph, der noch lebt, des späten 20. Jahrhunderts hat er es geschrieben. Der sagt gerade sowas wie, Personalität zeigt sich an der Reflexion, dass wir auf unseren Willen reflektieren können. Nichts anderes ist letztendlich Geist, könnte man sagen. Da fiel jetzt noch ein weiterer Begriff, nämlich der Begriff der Person, den wir vielleicht auch noch Person und Subjekt. Ne, das ist auch etwas, was mit dem Geist zusammenhängt. Haben Sie weitere Punkte noch? Das sind jetzt schon ziemlich viele. Wir brauchen es auch nicht unendlich lang hier betreiben.
Ja, dann die Frage hatten wir noch, ist Geist veränderbar, also im Sinne genetisch zu verstehen, oder ist Geist eine vorgefertigte Idee, die dann per se ewig und unveränderlich ist? Mhm.
Ja, das auch. Haben Sie da ein Beispiel, wie könnte man sich dieses Problem vorstellen? Was könnte sich verändern?
Also man könnte sich sehr gut, die Regel wurde schon genannt, einfach, dass der Geist eine geschichtliche Dimension hat, oder aber gibt ja von Kant so eine Andeutung, dass auch die Vernunft nicht a priori völlig feststehend ist, sondern auch veränderbar ist, also analog dazu. Wäre die Frage, ob Geist wirklich eine fixe Idee ist oder im Laufe der Zeit einfach Gestaltwandel oder
genau. Wenn Sie jetzt von der Gestalt sprechen, dann könnte man auch noch den Begriff des Lebens damit in ein Verhältnis setzen. Geist und Leben, zum Beispiel hat dieser Philosoph Volker Gerhardt, der hat auf dieser Tagung über Nietzsches Begriff des Geistes referiert und er hat gesagt, für Nietzsche ist Geist und Leben ganz wichtig, ganz eng verbunden miteinander. Also Leben ist eine Form von Geistigkeit. Das trifft natürlich dann auch auf Tiere zu, müsste man fairerheitshalber sagen. Nicht ohne Grund hat jetzt Kant den Geist in seiner dritten Kritik behandelt, wo es auch die Kritik der teleologischen Urteilskraft gibt. Und das ist eine Theorie der Natur, des Lebens. Also müssen wir uns fragen, ist Geistiges, Sie kennen doch diese Bedeutung von Geist in Weingeist. Ne? So, es ist belebend, es erfrischt einen. Ne? Das ist auch so ein Punkt noch, das müssten wir vielleicht auch noch hier, dieses Belebende, Belebendes, belebend, ne? Oder auch gerade so Alkoholiker, jetzt ganz banal, Humboldt, auf den wir noch kommen, der hat einen interessanten Aufsatz über den Geist und er geht auf alle verschiedenen Bedeutungen des Geistes ein und da ist auch unter anderem der Alkohol ein Punkt. Ja? Also Weingeist oder sowas. Ne? Man ist begeistert, das ist auch noch was, was Beleben oder Begeisterung. Begeisterung. Begeisterung ist vitalisierend. Ich bin jetzt aktiviert, ich bin irgendwie, ja, irgendwie mich hat irgendwas bewegt. Das ist gar nicht so weit hergeholt, weil, wenn Sie mal in das Alte Testament schauen, da gibt es den Begriff des Ruach. Ich muss ihn mal hinschreiben. Haben wir hier Theologen unter uns? Nicht? Ruach. Ich schreibe mal hier hin. Ruach. Und das ist im Alten Testament der Geist. Und der Geist ist im Alten Testament nichts Vergeistigtes, wie wir es jetzt heute so haben, irgendwie geistreich und so, sondern der Geist ist im Alten Testament richtig, richtig brutal. Also es gibt diese Stelle von Samson, vielleicht kennen Sie die, im Buch Richter müsste das sein, Samson wird, der Geist Gottes fährt in Samson und er ist so begeistert, dass er einen Löwen zerreißt. Also so, als wäre es nichts. Zerreißt er einen Löwen. Ja? Und da würden wir sagen, uiuiui, das ist aber ein bisschen, also das ist jetzt nicht besonders die feine Art oder so. Ne? Das ist ziemlich derb, was da passiert. Also wenn wir den Begriff des Geistes im Hebräischen anschauen, Ruach, dann sehen wir, da gibt es eine wirklich naturale Seite, eine wirklich ganz bodenständige Seite. Und das bringt es wieder eben zusammen hier mit dem Leben, ne? Also belebend. Geist ist was, was uns irgendwie aktiviert und auch ein bisschen unheimlich ist. Also Geist hat auch so ein bisschen was Unheimliches, weil ich wundere mich, dass Sie es noch nicht genannt haben, wir haben hier noch das Gespenst. Ja, das Gespenst. Ein böser Geist, ein guter Geist. Wahrscheinlich haben Sie es deswegen nicht gesagt, weil das so wenig philosophisch wirkt, aber wir müssen es auch berücksichtigen. Jemand ist von einem Geist besessen, ein Dämon, ne, sowas.
Ja. Um den Geist zu schließen mit der Anmerkung auf den Alkohol, ich war mir nicht ganz sicher, ich habe es jetzt nochmal verifiziert, der Spirit im Englischen ist ja auch...
Spiritus, ja. Ja. Also richtig, also Spirit kommt von Spiritus, Spiritus ist aber, also dieser Spiritus, den wir nehmen beim Fondue, wenn wir da irgendwie an Weihnachten oder so in den Weihnachtsferien das mal machen, einmal im Jahr, ich glaube, Spiritus ist dann abgeleitet, also dieser Alkoholspiritus ist abgeleitet oder ist eine Metapher oder irgendwie übertragen von Spiritus. Ich glaube, da steckt auch Spirare drin, also dieses Atmen, Respirieren, Aspirieren. Ich weiß es, ich müsste mal nachschauen. Ja, aber es ist, glaube ich, eine wichtige Bedeutung, dass man diese rauschhafte Wirkung auch beachtet. Das ist das gesamte Bedeutungsspektrum, also ein riesiges Bedeutungsspektrum. Das macht den Begriff so problematisch. Ne? Wenn wir jetzt nur von Seele reden, dann ist es viel einfacher. Seele haben wir, vitale Funktion und so weiter und so fort, vielleicht Innerliches. Wenn wir von Seele reden, haben wir nicht das Äußerliche. Sehen Sie es? Wenn wir nur von seelischen Vorgängen reden, also wenn wir nochmal hochscrollen hier und hier sagen, wir haben Seele, dann scheint mir, dass da die äußerliche Seite nicht enthalten wäre. Die Seele ist, wenn ich es recht verstehe, reine Innerlichkeit. Geist scheint irgendwie auch nach außen zu treten. Wie ich schon sagte, der Geist des 19. Jahrhunderts, der Geist Münchens. Na, München hat einen Geist, der Geist der Stadt. Also Geist scheint diese Unterscheidung von Subjekt und Objekt irgendwie zu überbrücken, zu überwinden. Das ist der Grund, warum Hegel in seiner Philosophie, die ja so eine extrem übergreifende und integrative Philosophie sein möchte, warum Hegel den Begriff des Geistes gewählt hat. Weil er über diese Unterscheidung von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, Subjektivität und Objektivität immer schon hinweg ist. Also diese Unterscheidung ist, wie Hegel sagen würde, aufgehoben im Geist. Also Geist ist der Einheitsbegriff in der Differenz schlechthin, aufgrund seines extrem weiten Spektrums. Das macht ihn aber auch gerade deswegen höchst problematisch. Und es gibt sicherlich viele Philosophen, eher aus der analytischen Richtung, die würden sagen, lasst doch den Begriff des Geistes, verzichtet auf ihn, sprecht von ganz klaren Begriffen, sprecht von Rationalität. Haben wir den eigentlich, Rationalität? Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Wir haben Intelligenz da oben genannt, Vernunft, Intellekt. Ich schreibe hier auch nochmal Rationalität. Rationalität, spricht von Rationalität, praktischer Rationalität, theoretischer Rationalität, macht da nicht so ein Zauber, so ein Zauber um den Geistbegriff. Lasst den ruhen, der gehört der Vergangenheit an. Ja? So ein schlechter metaphysischer Begriff, könnte man sagen. Glaube ich jetzt nicht, weil wir doch mit gewissen Gründen immer noch den Begriff des Geistes verwenden. Wir wollen im Seminar versuchen, diesem Begriff eine möglichst klare Bedeutung zu geben. Das ist das Ziel unseres Seminars, dass Sie am Ende noch vieles andere können, aber eben über den Begriff des Geistes sehr differenziert sprechen können. Das wäre ein Ziel dieses Seminars. Also praktisch, wie über den Geist sprechen? Fragezeichen. Das ist so die Herausforderung, die wir jetzt im Folgenden historisch-systematisch angehen werden. So, also das, ich denke, wir können die Liste schließen. Ich werde das Ganze jetzt heute Abend oder morgen früh nochmal in ein Verhältnis setzen, vielleicht ein bisschen vernetzen und dann können Sie mal selbst schreiben, was Sie davon halten. So, also so viel zum Thema, was ist Geist? Wir haben ganz verschiedene Bedeutungen gesehen und wir werden bei verschiedenen Philosophen Unterschiedliches finden. Es wird nicht so sein, dass alle Philosophen, die wir behandeln, genau dieselbe Bedeutung von Geist zugrunde legen. So ist es nicht. Ja? Gerade wenn wir das Lateinische uns anschauen, ich schreibe es mal hin, wir haben die Ratio, oder wir haben eigentlich drei Begriffe, Mens, da habe ich schon Mens, Ratio und Intellectus. Ja, könnten Sie das unterscheiden? Na, also was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen drei? Das ist gar nicht so einfach. Ne? Ja? Mal ist das die Vernunft, mal das, das ändert sich auch teilweise. Wie verhält sich das zu Mens? Ne? Gar nicht so klar. Also was auch ein Ziel ist, ist in diese Antike, also ab Augustinus, die lateinische Tradition von Augustinus bis, sage ich jetzt mal, Descartes, diese drei Begriffe Mens, Ratio, Intellectus in ein klares Verhältnis zu bringen. Das wäre auch ein Ziel, ne? Dieses Seminars. Genauso natürlich auch, kann ich eigentlich noch hinschreiben, hier im Griechischen, ich weiß nicht, ob es genau entspricht. Wir haben im Griechischen den Nous und wir haben die Dianoia. Dianoia, diese zwei Vermögen. Ne? Also da ist es eher klar, das ist die Vernunft und das ist der Verstand. Aber welcher Begriff ist dann für den Geist, für das, was wir unter Geist verstehen, entscheidend? Also diese Begriffe können Sie sich mal so ein bisschen anschauen. Lateinisch ist das, ist diese Zeile hier lateinisch, lateinisch und es ist griechisch. Ja. So. Das sind so zentrale Begriffe, die uns begegnen werden. Gut. Ah ja. So, jetzt haben wir uns Gedanken gemacht. Jetzt, das muss ich überspringen hier, das ist von der Wahrheit. Jetzt gehen wir zum Formalen über. Oder haben Sie noch Fragen zum Geistbegriff? Wünschen Sie sich noch eine weitere Position, die wir nicht haben? Vielleicht Thomas von Aquin. Wir schauen einfach mal, wie gut wir vorankommen. So, jetzt zum Formalen. Wer von Ihnen möchte denn eine Hausarbeit schreiben? Allermeisten. Oder frage ich mal andersherum, wer von Ihnen muss etwas anderes als Leistung erbringen als eine Hausarbeit? Das ist sehr erfreulich, das ist sehr gut, weil ich nämlich sonst darauf keine Antwort hätte. Also auf die Punkte von Ihnen habe ich jetzt eine Antwort. Also das gilt jetzt nur für die Hausarbeit, Essays schreiben Sie ja nicht. Wenn Sie wollen, können Sie sich für meine Sprechstunde anmelden, die ist immer freitags von 14 bis 16 Uhr. Schicken Sie mir eine E-Mail. Das kann man ganz spontan einrichten. Ich werde auch noch eine Liste mit möglichen Hausarbeitsthemen herumgehen lassen, aber die meisten Themen der Hausarbeit werden Sie schon anhand des Seminarplans erkennen. Also Sie können eine Hausarbeit schreiben über Augustins Begriff des Geistes oder Descartes Begriff des Geistes. Ja, das können Sie eigentlich entlang des Seminarplans tun. Die Hausarbeit sollte 40.000 Zeichen umfassen. Achten Sie darauf, schreiben Sie bitte um diesen Betrag herum. Also nicht jetzt 20.000 Zeichen, das sollten Sie nicht machen. Also es muss schon diese Mächtigkeit haben an Zeichen. Das wäre mir schon sehr wichtig, ja. Ach, so ein Referat, ja. Gibt es viele Interessenten von Ihnen, die ein Referat machen wollen? Gut, wenn es nicht so viele sind, dann dürfen Sie, okay, dann dürfen Sie gerne Referat haben. Ich denke, es müsste möglich sein. Also, wobei, wenn ich es recht sehe, gut, dann müssten Sie, muss man mal schauen mit Herrn Würwig. Ich glaube, ich hatte angekreuzt bei diesem Seminar, dass keine Referate möglich sind, aber wenn Ihnen das lieber ist, jetzt als Sie als Ausnahme sozusagen, dürften Sie das machen, wenn Sie die Einzige sind. Möchte ich mich da nicht sperren. Haben Sie schon einen Favoriten, über den Sie gerne, können Sie auch noch überlegen, vielleicht ein bisschen später. Ich würde vorschlagen, so eher in der zweiten Hälfte. Also, sagen wir mal Kant oder vielleicht Schelling oder sowas. Ne? Also die Antiken sind noch sehr, sehr schwierig. Da müssen wir erst reinkommen. Also ich fände es für Sie besser, es in späteren zu machen. Ne? Okay, dann würden Sie das ausarbeiten und die Ausarbeitung wäre dann nicht 40.000 Zeichen, sondern etwas weniger. Ich weiß nicht, müsste ich nochmal Herrn Würwig fragen. Okay, das ginge. Ansonsten Hausarbeiten, 40.000 Zeichen und die Abgabefrist ist der 19.03.2018. Dann ist es eben so, dass Sie mir diese Hausarbeit dann per E-Mail einfach zuschicken müssen sollten, an diese Adresse, PDF-Format, und geben Sie einfach noch Hausarbeit Geist, Wintersemester 17/18 als Betreff. Genau. Sie können auch so eine Eigenständigkeitserklärung auch als PDF noch anfügen, wo Sie einfach schreiben, hiermit bestätige ich, dass ich die Arbeit eigenständig und so weiter verfasst habe. Sie brauchen mir das nicht ausgedruckt zu geben. Genau. Dann muss ich eben immer sagen, wenn Sie krank sein sollten oder krank werden sollten in dieser Phase, was ich nicht hoffe, aber was ja vorkommen kann, gerade im Winter, wenn es etwas kalt ist und irgendwie eine Grippe herumgeht, dann sollten Sie, wenn das für Sie schwierig wird, die Hausarbeit zu schreiben, sich ein Attest geben lassen und dieses Attest dann im Prüfungsamt vorlegen. Das wäre einfach wichtig. Das müssen Sie eben rechtzeitig tun. Das Prüfungsamt ist da leider sehr, sehr streng. Ja, das ist eben so. Also ich kann da gar nichts bewirken. Sie müssen sich dann eben daran wenden, rechtzeitig, was ich nicht hoffe. Dann für die Formatierung würden Sie einfach benutzen, ganz normal, diese Times-Schrift, Schriftgröße 12, für den Haupttext, für den Text in den Fußnoten Schriftgröße 10 und den Text im Haupttext eben mit 1,5-fachem Zeilenabstand formatieren. Und für die Fußnoten nur einfacher Zeilenabstand. Ist normal, das ist der Standard. Dann bitte lesen Sie den Text gründlich. Und was mir eben in letzter Zeit aufgefallen ist, dass die Kommasetzung etwas sehr spärlich ist. Ich finde es wichtig, Kommas zu setzen. Und zwar immer vor solchen Sätzen wie, also weil, vor solchen unterordnenden Konjunktionen, ja? Also weil, das, obwohl, da, in dem und so weiter. Weil Kommas eben in einen Text Struktur bringen. Die zeigen, hoppla, dieser Satzteil ist dem anderen untergeordnet oder übergeordnet. Damit bringen Sie Hierarchien in den Text und Sie gliedern den Text. Also setzen Sie ruhig Kommas. Keine Scheu. Lieber eins zu viel als zu wenig, sage ich. Dann ein Titelblatt. Beginnen Sie mit dem Titelblatt. Also aussagekräftiger Titel, ne? Irgendwie provokativ ein bisschen. Obertitel, Untertitel. Sie können mit dem Begriff des Geistes spielen. Diese Vieldeutigkeit des Geistbegriffs eignet sich sehr gut für einen Titel. Ja, dann halt die ganzen Informationen noch dazu, Ihre Anbindung. das wissen Sie alles, brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Sie müssen das nicht jeweils Einleitung oder Hauptteil oder Schluss nennen. Sie können das auch mit einer Frage beginnen lassen. Wichtig ist mir hier noch über die Format, das ist über dieses, diese Option Formatvorlage. Formatvorlage machen, also automatisch das Inhaltsverzeichnis erstellen lassen. Also nicht mit Punkten oder so füllen, weil das je nach Format, je nach Programm dann verschoben wird. Lassen Sie es automatisch erstellen. Und ganz wichtig wäre mir, dass Sie in der Einleitung eine Leitfrage entwickeln. Das sage ich immer, ein systematisches Sachproblem. Also nicht einfach nur, was sagt derjenige über den Geist, sondern inwiefern problematisiert er den Geist? Oder was ist diese Frage, die dahinter steht? Ne? Werden Sie ganz spezifisch. Schreiben Sie nicht zu allgemein. Überlegen Sie sich, warum schreibt jetzt der Augustinus das über den Begriff des Geistes? Mit welchem Problem hängt das zusammen? Was für ein Sachproblem ist da im Hintergrund? Das wäre ganz wichtig. Das können wir ein bisschen üben. Sie können sich gerne auch auf die Seminardiskussion beziehen. Sie können gerne auch die Zusammenfassung, die wir auf dem Blog dann stehen haben, noch benutzen als Anregung. Es wird natürlich nicht reichen, weil das viel zu kurz ist und viel zu oberflächlich, aber Sie können sich davon anregen lassen, jedenfalls, von unseren Seminarzusammenfassungen, die ja auf unserer Seminardiskussion basieren. Genau, also versuchen Sie, so ein Gespür zu entwickeln für interessante Themen, für interessante Probleme. Und danach richten Sie dann den Text aus. Und Sie beginnen, wie gesagt, mit diesem Problem, mit diesem systematischen Sachproblem, mit dieser Leitfrage in der Einleitung und dann kommen Sie zu diesem Hauptteil. Und da sollten Sie dann so einen Gedankengang entwickeln. Also die ganzen Teile des Hauptteils sollten logisch aufeinander abfolgen, ja, angesichts dieser Leitfrage. Wir kommen von einem Thema aufs andere nach einer gewissen Logik, einer gewissen Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit erfordert das Problem. Gedankengang. Literaturverzeichnis, Literaturnachweise durch Fußnoten. Sie können auch Kürzel vergeben, als zum Beispiel Kritik der praktischen Vernunft ist dann KPV. Können Sie selbst wählen, müssen Sie nicht immer ausschreiben. Das sollten Sie einfach einmal auflösen, ganz zu Beginn der Fußnote am Ende, dass Sie sagen, ich habe mich mit diesem Kürzel auf dieses Werk bezogen. Genau. Am Schluss nichts mehr Neues bringen am Schluss, sondern am Schluss eher zusammenfassen, ein bisschen pointieren, die eingangs gestellte Leitfrage pointiert beantworten. Ja, vielleicht noch weiterführende Fragen aufwerfen. Genau, so zitieren. Sie können das auch anders machen. Sollte eben einheitlich sein, wie Sie zitieren. Ja, haben Sie noch Fragen dazu? Zur Gestaltung von Hausarbeiten. Also wie gesagt, immer problemorientiert rangehen. Ich werde auch im Verlauf des Seminars ab und zu sagen, das wäre jetzt eine interessante Hausarbeitsthematik. Ja, dann sage ich, diese Frage, die könnte man gut in der Hausarbeit behandeln. Das werde ich an manchen Stellen sagen. Müssen Sie eben die Ohren spitzen. Aber ich werde auch diese Themen noch vorschlagen. Aber eher allgemein. Also wenn ich einen konkreten Tipp gebe, dann meistens mündlich in der Situation. Und dann wissen Sie schon und schreiben Sie es auf. Dann könnten Sie daraus dann was machen. Ja, soweit von meiner Seite. Ich möchte Sie jetzt auch nicht hier künstlich noch in diesen heißen Temperaturen hier festhalten. Aber ich bin noch offen hier für weitere Fragen. Alle Sachen, wie gesagt, im LSF-System, auch jetzt diese Richtlinien zur Erstellung von Hausarbeiten, auch im LSF-System, auch auf den Blogs. Ja, ja, dann können Sie, wenn Sie jetzt nichts mehr keine Fragen mehr haben, dürfen Sie gerne sich die ganzen Videos, diese Aufnahmen über die Geisttagung schon mal als kleiner Vorgeschmack zu Gemüte führen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Und wahrscheinlich erhalten Sie, weil wir jetzt doch früher fertig geworden sind, heute Abend noch die Zusammenfassung der heutigen Sitzung. Ist doch was, oder? Bis zur nächsten Sitzung.